Das sehr vieles zeigen über den Koran, die Entstehung vom Koran, die Entstehung von Islam und so weiter. Also machen wir bitte jetzt die Lichter aus, dann können wir anfangen. Ich möchte gleich am Anfang auf ein paar Dinge auf dem Büchertisch aufmerksam machen. Auch diese Lichter, ja danke, und hier hinten, wenn das möglich ist, auf der Bühne, die auch noch. Also, irgendetwas funktioniert hinten nicht. Wir haben das vorher getestet. Jetzt ist gut. Also ich drücke, aber es kommt nichts. Lassen Sie das nach wieder eingesteckt. Nehmen Sie diesen kleinen Stift nicht heraus. Ich habe hier ein Bild, aber hier vorne habe ich kein Bild. Okay. Es gibt mehrere DVDs auf dem Büchertisch. Es lohnt sich, die anzuschauen. Geschöpfe des Himmels, wie auch einige der anderen DVDs, sind von ehemaligen Evolutionisten gemacht worden, von Biologen, die wie ich Evolutionisten waren, die aber anhand der Wissenschaft ihre Meinung geändert haben. Sehr schöne Bilder, sehr interessant, eine Herausforderung, weil sie sagen, wie könnte so etwas wie Vogelflug einfach durch Zufall und durch die Evolutionsprinzipien entstehen. Im Stein gemeißelt ist von Christen gemacht worden, da geht es um das Alter der Erde, ein verhältnismäßig neuer DVD. Der privilegierte Planet, sind wir allein im All, gäbe es möglicherweise ein anderes Planet, wo Leben möglich wäre? Die Antwort ist eindeutig nein. Und dem Geheimnis des Lebens nahe, sind wir ein Zufallsprodukt, was man über die Zellen unseres Körpers in den letzten 10, 15 Jahren herausgefunden hat. Viele Biologen sagen, nein, das kann unmöglich einfach, dass leblose Chemikalien sich selbst organisiert haben. Also die Ursuppentheorie lehnen sie ab und hier haben wir einen sehr interessanten Beitrag zu dieser Thematik. Diese DVDs kann man in Hausbibelkreisen, Jugendstunden brauchen, Freizeiten könnte man einzeigen, Familienfeste, da geht das Gespräch nachher nicht aus, Vereinstreffen, Naturverein, Schule könnte mindestens einen Teil davon während einem Schulreferat zeigen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Aber nur wer liest, wird kluger, nicht nur DVDs anschauen. Für Teenies im Alter von 12 bis 15 Jahren, Fabians unerwartete Entdeckung, zwei Freunde, die miteinander diskutieren über Urknall, Ursuppe, Urvogel, Urmensch, alles was urig ist. Und dann für ältere Teens und für Jugendliche ein ganz neues Buch, das vergessene Experiment von Louis Pasteur, der schon vor mehr als 100 Jahren bewiesen hat, dass aus Nichtlebendigen unmöglich Lebendiges entstehen kann. Es ist in Form von einer Science-Fiction-Abenteuer geschrieben, recht spannend geschrieben. Dieses Bild kennt man immer noch, ja. Das war die erste Nummer nach dem Attentat in Paris. Normalerweise kommt Charlie in einer Auflage von 60.000 heraus, wovon etwa 30.000 in der Regel gelesen werden. Aber diese Ausgabe 7 Millionen und man hat sie alle an den Mann gebracht. Und in diese erste Nummer nach dem Attentat in Paris haben die überlebenden Redaktoren gesagt, können wir bitte die Lichter ausschalten, seit einer Woche hat Charlie, eine atheistische Zeitung, mehr Wunder vollbracht als alle Heiligen und Propheten zusammen. Sie müssen wissen, dass diese Zeitschrift absolut atheistisch ist. Sie machen sich lustig über jede Religion, zum Beispiel Maria und Jesus, unter jede Würde. Und da gehen Millionen von Menschen auf die Straße wegen diesem Attentat. Es war schlimm. Übrigens, man hat den Eindruck, aber wer geht auf die Straße für die Tausende von Christen, die jedes Jahr weltweit massakriert werden. Nehmen wir ein Beispiel, Boko Haram, eine sehr radikale Terrororganisation. Sie haben in der Woche, wo die 12 Menschen in Charlie umgekommen sind, Sie haben in derselben Woche, das sind die, die übrigens die christlichen Mädchen, Schulmädchen vor einigen Jahren entführt haben. Tragik, man hat sie bis jetzt nie gefunden, diese Mädchen. In derselben Woche, als die 12 Menschen in Paris umgebracht worden sind, hat Boko Haram 2000 Christen massakriert. Ich zeige nicht die schlimmsten Bilder. Wer geht auf die Straße für diese Menschen? Die Politiker haben sich im Reihenglied aufgestellt, wie wenn sie vor den Millionen von Menschen laufen würden. Das haben sie nicht gemacht. Irgendjemand hat mit seinem Handy von oben fotografiert. Es waren gestellte Bilder, die waren gar nicht vor der Menge. Sie sind mit ihrer Limousine angefahren, haben sich aufgestellt, eine Stunde Fotoshooting, dass jeder an der vordersten Reihe stehen könnte, damit für sein Publikum zu Hause man sieht, dass er solidarisiert hat mit den Menschen in Paris. Und dann stiegen sie wieder in ihre Limousinen, die meisten, und fuhren nach Hause. Es war eine Riesenshow. Millionen von Menschen sind aber auf die Straße gegangen. Für eine atheistische Zeitschrift. Wer geht für die Millionen von Christen, Tausende von Christen auf die Straße? Normalerweise halte ich Vorträge und schreibe Bücher, die mit Bibel und Naturwissenschaft und Geschichtswissenschaft zu tun haben. Aber ich bin auch in der Archäologie tätig. Seit 2004 war ich jeden Sommer als archäologischer Fotograf in Goliaths Gat tätig. Im letzten Sommer nicht. Nicht wegen dem Gaza-Krieg. Die Entscheidung, letzten Sommer nicht dabei zu sein, hat mit unserem Sohn zu tun. Er ist wie ich Kanadier und er hat gesagt, Dad, wollen wir nicht zusammen unsere kanadischen Wurzeln erforschen? Er war, seitdem er Kleinkind war, nie in Kanada, obwohl er Kanadier ist. Und welcher Vater möchte nicht mit seinem Sohn die Wurzeln erforschen? Und so wusste ich, ich muss mein Geld im letzten Jahr investieren in eine Kanada-Reise. Und so habe ich auf Israel verzichtet, weil normalerweise muss ich vieles selber bezahlen. Aber ich muss sagen, damals im letzten Sommer im Juli, wo ich normalerweise ausgrabe, war es mir gar nicht so wohl, als ich erfahren habe, was mein jüdisches Volk in Israel erlebte. Immer wieder am Telefon angerufen. Im Hintergrund hat man die Sirenen gehört, die Raketen, Explosionen. Eine Tankstelle, wo wir oft selber tanken, gingen Flammen auf, als der Tankwagen getroffen wurde von einer Rakete. Danke für die musikalische Begleitung, aber vielleicht schalten Sie aus. Danke. Ich fühlte mich als Jude, als Verräter meines eigenen Volkes hier in sicheren Europa, ja, und dort leiden Israelis. Aber im Gespräch mit den Israelis habe ich gemerkt, die leiden nicht nur selber wegen dem, was ihnen passiert, sondern wie auch ich, wir haben als Juden sehr gelitten, weil viele von uns haben palästinensische Freunde. Und es war für uns grauenhaft, was in Gaza geschehen ist. Wie viele Menschen sind gestorben? Wie viele Gebäude zerstört? Das hat uns als Juden nicht kalt gelassen. Das kann ich sagen aus eigener Erfahrung und anhand von vielen Gesprächen mit Juden. Nun, bei einer der ersten Gespräche hat eine jüdische Freundin mich gefragt, Richard, wisst ihr in Europa, was los ist? Ich habe gesagt, weißt du, Rebecca oder Rivka auf Hebräisch, weißt du, Rivka, die Medien bei uns sind mehr pro-Palästina. Ja, das weiß sie, das ist nicht, was sie meint. Wisst ihr in Europa, was auf euch zukommt? Ich habe gefragt, Rivka, meinst du? Sie hat gesagt, ihr habt Millionen von Muslimen in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland. Wisst ihr, was auf euch zukommt? Ihr werdet dasselbe leben wie wir. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme die gute Rivka beim Wort. Und so habe ich einen Vortrag gemacht im Juli und seither praktisch täglich auf dem Laufenden gebracht. Israel und Europa, was geht uns die Krise im Nahen Osten an? Ist das einfach eine Randnotiz, ja, was dort geschieht? in Syrien, Irak, Libanon, Palästina, Gaza. Geht das uns wirklich was an? Der Gaza-Krieg ist vorbei, aber der Krieg geht weiter. Auf den Straßen von Jerusalem täglich Straßenschlachten, Passanten werden vom Autos angefahren, getötet, arg verletzt. Aber ich möchte mit diesem Vortrag nicht Hass schüren gegen bestimmte Menschen. Ich bin Jude, aber ich habe viele palästinensische Freunde, Muslime. Und es ist nicht mein Ziel, mit diesem Vortrag Aggressionen gegen Muslime zu schüren. Ein Beispiel. Dieses kleine Dorf, kleine Siedlung südlich von Jerusalem. Und hinter dem Wald gibt es eine jüdische Siedlung von sehr aggressiven, ultraorthodoxen jüdischen Siedlern. Und die hatten in einer Nacht angefangen, die Getreidefelder von den palästinensischen Bauern in diesem Dorf abzubrennen. Und ich war am nächsten Tag auf Besuch dort und ich habe die Palästinenser selber geholfen, den Rest der Ernte einzubringen. Und nachher, die Palästinenser sind sehr gastfreundlich, es wurde gekocht. Wir Männer saßen auf der Stube, auf dem Boden und haben ein feines Essen gegessen. Wir haben miteinander lange geredet und dann irgendwann mal wird man am Nachmittag nach dem Essen müde. Jeder holt sich eine Matte, auch ich, nur gibt es kein Bild von mir und dann gibt es ein Mittagsschläfchen. Und das ist nur ein Beispiel. Ich helfe Palästinenser, die Ernte einzubringen, weil andere Juden ihnen die Getreide abbrennen. Ihr werdet hoffentlich begreifen, dass es mir nicht in diesem Vortrag darum geht, irgendwelche Menschen anzuschwärzen. Aber ich werde kein Blatt vor den Mund halten, was Islam und was der Koran anbelangt. Aber was kann einer, dass er als Muslim geboren wird? In der Regel kann er gar nichts. Was können Sie, dass Sie hier geboren wurden? Hat jemand Ihnen gefragt? Sie sind einfach hier geboren. Sie sind in eine Kultur hineingeboren. Und die Muslime sind ebenfalls in eine Kultur eingeboren. Und wenn du eine muslimische Familie bist, in der Regel kommst du von dieser Religion nicht mehr davon. Du bist gefangen in dem. Ja? Auch wenn du möchtest. Es gibt gewisse Dinge, du musst dich einfach daran halten. Es gehört dazu. Was können diese Menschen dafür? Ich möchte aber über ihre Religion reden. Nicht über die Menschen als solches, sondern über die Religion. Nun, der Gaza-Krieg vom letzten Sommer ist vorbei, aber die ersten Raketen werden wieder von Gaza aus Richtung Israel abgeschossen. So kleine Nadelstiche, einmal im Monat, zweimal im Monat, einmal pro Woche und so weiter. Und dann mehrmals pro Tag. Und dann müssen die Israelis wieder handeln. Es wird einfach unerträglich. Also das ist ein Muster, das es seit einigen Jahren gibt. Mitte September war ich mit Philipp in unserer Hauptstadt in Ottawa, Kanada. Ich habe das Bild damals gemacht und war ziemlich schockiert, als etwa einen Monat später, ein bisschen mehr als einen Monat später, ein Kanadier, ein waschechter Kanadier, der aber sich zum Islam konvertiert hat, ein Wachmann hier geschossen hat, an der Stelle, wo wir vorher gestanden sind. Dann rast er mit seinen Gewehren ins Parlamentgebäude, das wäre so wie der Bundestag bei euch, ja, und wollte ein Blutbad anrichten, ist von Wachleuten erschossen worden. Und da musste ich schon an die Worte von unserer Freundin in Israel denken: Wisst ihr, was auf euch zukommt? Vor 10 Jahren wurde ein hoher Offizier von einer von Israels Geheimdienste interviewt. Und er sagte damals, Israel wird mal während den nächsten 10 Jahren, also etwa jetzt, einer der sichersten Orte im Nahen Osten werden. Ich werde immer wieder gefragt, habt ihr nicht Angst, wir gehen nächsten Sonntag nach Israel, Susanne und ich, meine Frau und ich. Nein, es ist wirklich einer der sichersten Orte im Nahen Osten. Es ist gefährlicher, es war für mich gefährlicher, zu euch heute auf den deutschen Autobahnen zu fahren, als in Israel. Ja. Nachher wird es einer der sichersten Orte in Europa werden. Wir Juden haben uns seit Jahrzehnten mit dem radikalen Islam auseinandergesetzt. Wir sind vorbereitet, wir sind realistisch, wir verstehen und wissen, was uns da begegnet, die Europäer aber nicht. Und unsere jüdischen Freunde sagen uns immer wieder, und das glaube ich auch, ihr versteht die Mentalität dieser Leute nicht. Und es ist jetzt bei uns. Paris war nur der Anfang. Die französische Polizei hat schon 15 Attentate vereitelt in der Zwischenzeit. 15. Und man schätzt, es gibt hunderte von Zellen in ganz Europa, Schläferzellen, die bereit sind, in Action zu treten. Derselbe Offizier sagte damals, die muslimische Minderheit in Europa wird mal ihr Haupt erheben. Wenn dies geschieht, möchte ich nicht dort sein. Da wird die Hülle über die Europäer losbrechen. Europäer, die ständig über Menschenrechte schwafeln, man hat kein Blatt vor dem Mund gehalten, ohne zu verstehen, dass radikal Islam in einer anderen Realität lebt, mit anderen Regeln auf einem anderen Planet. Nun, er redet hier von der muslimischen Minderheit. In 1990 gab es 29.650.000 Muslime in Europa. Das machte 4,1% der Gesamtbevölkerung in Europa aus. Im Jahr 2000 war schon 5,1% der Gesamtbevölkerung. 2010 6%. Und man schätzt, in 15 Jahren wird es 8% der ganzen Bevölkerung sein. Denn die Muslime bekommen in der Regel recht viele Kinder im Vergleich zu Europäern. Also ist immer noch eine Minderheit. Aber wir sind jetzt um die 50 Millionen Muslime. Und wenn diese Minderheit ihr Haupt erhebt, dann sagt dieser Mann, da wird die Hölle los sein. Und ich möchte ihn glauben. Al-Monitor ist eine der Quellen, die ich benutzt habe für Informationen. Ich möchte meine Quellen bekannt geben. Einmal die eigene Erfahrung mit Palästinensern und Juden seit vielen Jahren. Wir sind in der Regel in den meisten Jahren etwa 2 Monate im Jahr in Israel. Meine Frau ist Schweizerin, wir arbeiten dort, ich arbeite in der Archäologie, wir machen Studienreisen und am Sonntag in einer Woche gehen wir einfach für Ferien selber. Ich bereite auch einiges für neue Vorträge vor. Nun, im Juli war ich freilich in Europa, war nicht vor Ort, also ich bin online gegangen. Und ich lese jeden Tag Jerusalem Post, ist Englisch, online. Pro-Israel, eher konservativ. Times of Israel ist ebenfalls pro-Israel, aber sie erlauben sich mehr Kritik an der Regierung. Es gibt verschiedene Ansichten, verschiedene Korrespondenten, die zum Wort kommen. Es war mir aber auch wichtig, nicht nur jüdische oder christliche Quellen anzuzapfen, sondern auch muslimische. Und Al-Monitor ist sehr hilfreich. Es gibt in Deutsch oder in Englisch, hauptsächlich Englisch, es gibt sogar in Arabisch, ist eindeutig pro-Arab, aber mit verschiedenen Ansichten. Denn es sind Korrespondenten aus Ägypten, aus Libanon, aus Palästina, aus der Türkei, aus Irak, aus Syrien, aus den Golfstaaten, Saudi-Arabien und so weiter. Und natürlich und aus Iran. Und wenn ein Korrespondent aus Iran, aus iranischer Sicht berichtet, ist es ganz anders, als wenn einer zum Beispiel aus Ägypten berichtet. Und das ist sehr interessant, diese verschiedenen Korrespondenten berichten zu lesen aus ganz verschiedenen muslimischen Ländern. Und da kann man vergleichen. Und es ist manchmal sehr interessant, dasselbe Begebenheit zu betrachten aus der Sicht der Araber. Unser Sohn war während dem Attentat in Paris mit seiner Familie in Indonesien, das ist das größte muslimische Land der Welt. Und er hat berichtet, dass dort es also die Muslime dort, die waren entsetzt, dass in Europa man solche Karikaturen macht, und sie fanden es nur recht, dass diese Gottlosen abgeschlachtet wurden. Es ist interessant, einmal von der muslimischen Seite dieselbe Geschichte zu hören. MEMRI ist sehr interessant, leider nur in Englisch. Middle East Media Research Institute. Das sind englische Übersetzungen aus arabischen Medien. Was wird in den arabischen TV-Sender berichtet? Was kommt in der arabischen Presse? Denn es gibt einen riesen Unterschied, was Muslims für uns nach Westen, für uns im Westen sagen, und das, was sie unter sich sagen. Und MEMRI ist sehr hilfreich. Es zeigt, was die Muslims unter sich schreiben und sagen. Und dann eine Webseite, das Islamische Staat sehr nahe liegt. Sie werden sich wundern, ja. ewigereligion.info/Koran. Es sind 5 Koranübersetzungen in deutsche Sprache. Und es sind die besten Übersetzungen. Die sind die anerkannten Übersetzungen. Und das ist ganz wichtig. Denn wenn Sie mit einem Muslim oder einem Islam-Sympathisant in Gespräch sind, kann es ohne weiteres sagen, ja, Sie haben die falsche Übersetzung vom Koran. Hier haben Sie die 5 beste Übersetzungen. Also diese ganze Dokumentation ist bei den Dokumentationsblättern aufgelistet, damit Sie selber ins Internet gehen können. Das sind deutsche Übersetzungen hier. Das hat mir sehr geholfen bei der Vorbereitung von diesem Vortrag. Es gibt moderne deutsche Übersetzungen, es gibt mehr konservative. Von den alle Versen im Koran stehen nebeneinander, eins nach dem anderen in 5 verschiedenen Übersetzungen. Die Fotos habe ich online geholt, wenn ich sie nicht selber über die Jahre gemacht habe. Die Qualität ist dementsprechend nicht immer das Beste. Es sind die üblichen Fotoagenturen. Damit ich nicht bei jedem Bild das zeigen muss, sage ich einfach, welche Fotoagenturen ich benutzt habe, um die Bilder zu bekommen. Nochmal zu Al-Monitor. Gegen Ende von der Gaza-Krieg, es war so Ende Juli, habe ich etwas ganz Interessantes gelernt. Es war auf die iranische Seite, Ende August, Entschuldigung, es war auf die iranische Seite. Der Grand Ayatollah Nazim Marakim Shirazi hat ein Fatwa, also eine bindende Lehre, ausgegeben für Muslime. Er hat erklärt, dass die neueren Generationen von iPhones, iPads und so weiter unislamisch sind. Darf ich Sie bitte deshalb bitten, Ihr unislamische Handy jetzt, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, leise zu stellen. Allen anderen auch, falls Sie vergessen haben, stellen Sie Ihre Handys jetzt leise. Danke. Ich habe vor ein paar Jahren dieses Bild gemacht, so eine friedliche Landschaft im Grenzgebiet Israel und Gaza. Man fragt sich, weshalb Millionen von Menschen hier in Europa und auf der ganzen Welt im letzten Sommer auf die Straße gegangen sind, um für Gaza zu demonstrieren. Es war für mich sehr interessant, gegen Ende vom Gaza-Krieg einen Artikel zu lesen von einem absoluten Kenner der Materie, ein langjähriger Korrespondent im Nahen Osten, Pierre Heumann. Und er hat damals Gaza mit Singapur verglichen. Singapur ist ein sehr reiches, sehr kleines Land an der Küste in Asien. Und er schrieb, und er hat nicht übertrieben, Gaza könnte heute ein Singapur am Mittelmeer sein. Dass der Landstrich zwischen Israel und Ägypten zu den elendsten Gebieten dieser Erde gehört, haben sich die Palästinenser selbst zuzuschreiben. Sie haben die radikal-islamische Hamas gewählt, welche die 1,8 Millionen Menschen ins Verderben geführt hat. Damit entschieden sie sich für eine Bewegung, die nie ein Geheimnis aus ihren martialischen, also kriegerischen Absichten gemacht hat, und sei es auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Die wüssten, wen sie gewählt haben. Das ist ähnlich wie im Vorfeld vom Zweiten Weltkrieg. Man hätte hier in Deutschland wissen können, was Adolf Hitler vorhat. Sein ganzes Programm für die Juden und so weiter. Es stand alles in seinem Buch Mein Kampf. Man hätte es wissen können. Und die Menschen, die Palästinenser in Gaza, wussten, wen sie gewählt haben. Das ist eine Satellitenaufnahme von dem Gebiet zwischen Mittelmeer und Toten Meer. Gaza City ist der größte Ort am nördlichen Ende von einem Streifen, der bis nach Ägypten reicht. Ich zeige es nachher auf der Karte noch näher. Pierre Heumann schrieb weiter im August letzten Sommer. Israel war von Anfang an interessiert daran, dass sich auch die Wirtschaft von Gaza erbaulich entwickle. Als sich die israelische Armee und die 8000 Siedler im Jahr 2005 aus dem Gazastreifen zurückzogen, erhielten die Palästinenser alle Gewächshäuser der israelischen Siedler als Geschenk. Wir waren damals in Israel dabei. Es war ein Drama. Von diesen 8000 Siedler, die gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen, viele von ihnen, ihre Familien waren schon 5 Generationen in Gaza. Sie hatten Farms, die hatten Betriebe und so weiter. Viele ihrer Mitarbeiter waren Palästinenser. Sie hatten beste Beziehungen zu ihren palästinensischen Mitarbeitern. Es war ein Drama für sie. Sie wollten nicht gehen. Sie sind gezwungen, weil ein Politiker wollte ein Denkmal setzen. Ja? Heute gibt es kaum jemanden in Israel, der findet, dass das gut war, was dort passiert ist. Denn nachher wurde Gaza sehr radikal. Weil diese israelische Siedler viele palästinensische Mitarbeiter hat, haben sie nicht verbrannte Erde hinterlassen, sie haben alles ihnen überlassen. Das sind nicht die Gewächshäuser, aber sehr ähnliche. Das Präsent hätte Grundlage sein können für eine blühende Landwirtschaft, für Jobs und Einkommen. Es flossen Spendengelder aus dem Westen, Millionen, und nicht zu knapp. Die Grenze zu den israelischen Hafenanlagen damals waren offen. Dem Export zum Beispiel von Früchten und Blumen standen keine Sperranlagen im Weg. Ein gemeinsam mit Israel betriebener Industriepark an der Grenze zwischen Gaza und Israel hatte zuvor rund 5000 dringend benötigte Jobs geschaffen. Das schreibt nicht ein Juden. Das schreibt ein Nahost-Korrespondent. Das sind Dinge, die man vergisst. Und dieser Artikel gehört zu der Dokumentation. Denn wenn Sie mit Leuten reden, sagen ja, die arme Palästinenser und so weiter, es ist wichtig zu wissen, was eigentlich dort abgelaufen ist. Doch kaum waren die Palästinenser für ihr eigenes Schicksal verantwortlich, begann das Desaster. Ein großer Teil der Treibhäuser, die Grundlage künftigen Wohlstandes, wurde vom Mob zerstört. Zudem beendete ein Terroranschlag auf dem Industriepark das Joint Venture und vernichtete so auf einen Schlag alle dortigen 5000 Arbeitsplätze für Palästinenser. Und das geschah alles, als Mahmoud Abbas Premierminister war von Gaza. Da war der Hamas noch nicht am Ruder. Dieser Mann präsentiert sich heute als Friedenstaube. Er war der rechte Hand von Arafat. Er war Mitbegründer von Arafats Terrororganisation. Dieser Mann ist korrupt, seine Partei ist korrupt. Und so wurde er abgewählt. Noch schlimmer wurde es, nachdem die Palästinenser im Jahr 2007, also 2 Jahre nach der Räumung von Gazastreifen, die radikal-islamische Hamas gewählt hatte. Statt in die Wirtschaft Gaza zu investieren, baute die Hamas den Küstenstreifen zu einer militärischen Bastion aus. Übrigens, heute Abend ist der 22. Mal, wo ich diesen Vortrag seit August zeige. Der Vortrag ändert sich fast täglich. Man muss auf dem Laufenden bleiben. Ich musste leider gestern den Vortrag auf ein Stück kopieren, damit es von euren Anlage gesteuert wird. Sonst hätte ich die neuesten Dinge von heute berücksichtigt. Neu-Ulm und so weiter. Oder die Katastrophe in Nimrod. Sie wissen, wovon ich rede, ja? Also der Vortrag wird auf dem Laufenden gehalten. Ja? Das erste Mal, wo ich Ende August diesen Vortrag hielt, war einer von Deutschlands führenden Staatsanwälte von Karlsruhe dabei. Zum Glück habe ich nicht gewusst, dass ich den Vortrag hielt, dass so ein wichtiger Mann dabei war. Es war für mich ein Schock. Aber ich bin lernbereit. Und so ging ich nachher auf ihn zu und habe gefragt, Sie wissen mehr als ich. War ich so extrem? Er hat gesagt, Sie hätten noch schärfer reden können. Und dann habe ich eine weitere Frage. Wir korrespondierten eine Weile lang miteinander. Er hat gesagt, die UNO will Israel wegen Kriegsverbrechen vor internationalen Gericht ziehen. Nun, die Israelis haben zum Beispiel, ich habe Ihnen das Bild gezeigt, haben zum Beispiel dieses Haus aus der Luft zerstört während dem Gaza-Krieg. Ist das nach internationalem Kriegsrecht ein erlaubtes Ziel? Und dann hat dieser Mann mir noch weiteres gesagt. Er ist der Mann, der die deutschen Soldaten und Offizieren von der deutschen Bundeswehr vorbereitet auf ihre Einsätze, zum Beispiel in Afghanistan. Er unterrichtet sie in internationalem Kriegsrecht. Ich war also an der richtigen Adresse. Er hat gesagt, wenn die Israelis wissen, dass dort Waffen gelagert sind oder Terroristen versteckt sind, dann ist das nach internationalem Kriegsrecht ein legitimes Ziel. Wir reden hier nicht vom moralischen Recht, wir reden vom internationalen Kriegsrecht. Und die Israelis sind sehr, sehr vorsichtig. Die attackieren nur, wenn sie ganz sicher sind, dass Terroristen oder Waffen oder was auch immer dort sind oder dass Raketen gerade von dort abgefeuert worden sind. Ich habe selber Videos gesehen, wo sie haben gefilmt, wie zwei Terroristen sich in einen Krankenwagen versteckt haben. Der Krankenwagen ist davon. Und da wurde dann per Funk kommuniziert mit dem Hauptkommando. Sollen wir attackieren oder sollen wir sie fahren lassen? Das sind eindeutig zwei Terroristen darin. Und man hat, der Offizier hat gesagt, es könnten Patienten sein, vielleicht ein Arzt oder Krankenschwestern. Wir schießen nicht. Also, man attackiert nur, wenn man absolut sicher ist. Es gibt etwa 5 Prozesse in Israel, die jetzt im Gange sind, wo Offiziere und Soldaten wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gezogen werden. Wenn tatsächlich Dinge geschehen, die Israelis sind sehr scharf. Und die Leute kommen dann ins Gefängnis. Etwas näher. Wir haben hier eine Satellitenaufnahme. Einfach hier graben wir aus. Also wir sind natürlich kein Ziel von Raketen. Aber meine Kollegen, mit denen ich korrespondiert habe und geredet habe, sie haben gesagt, also Richard, du hättest im Sommer hättest du nicht allzu viel fotografieren können, was wir ausgegraben haben. Wir mussten immer wieder in Deckung gehen, wegen der Raketen, die über uns hinweggeflogen sind. Aber du hättest super Bilder machen können von Raketen. Ich habe gesagt, ja, die kriege ich im Internet, ich brauche nicht vor Ort zu sein. Ja. Also, Gaza City ist am nördlichen Ende der größte Ort von einem Streifen, der bis nach Ägypten reicht. Und der Grund, warum ich diese Satellitenaufnahme zeige, schauen Sie hier die jüdischen Siedlungen. Dasselbe Land hier, völlig unterentwickelt. Man investierte nicht in die Infrastruktur. Geld wäre vorhanden, Millionen, aber das wird nicht in wichtige Infrastruktur investiert. Die ersten Raketen, schreibt Pierre Heumann weiter, die ersten Raketen machten den Süden Israels unsicher, während die Hamas im Ausland die hohle Hand machte und Israel für die Not der Bevölkerung verantwortlich machte. Im August, 2. August, wurde die Islamische Universität in Gaza City von den Israelis aus der Luft angegriffen worden. Es ist ein legitimes Ziel nach internationalem Kriegsrecht, weil unter anderem hat man diese Universität benutzt, um Raketen zu entwickeln und zu fabrizieren. Man spendet im Ausland für eine Universität und die Gebäude werden missbraucht für terroristische Zwecke. Der Krieg gegen die Hamas hat auch eine globale Dimension, schreibt dieser Korrespondent. Ob Benghazi, Berlin, Boston, Brighton, Brüssel oder Burgas in Bulgarien, Radikal-Islamisten schlagen weltweit zu und sie rekrutieren im Westen junge Menschen, die sich für den Heiligen Krieg begeistern können. Das schrieb er im August. Wir wissen unterdessen, dass viel mehr geschehen ist in der Zwischenzeit. Und dann schreibt er, ziemlich pointiert, im globalen Krieg gegen den Terror ist Israel an vorderster Front engagiert. Der Kampf gegen die Hamas ist entscheidend für das künftige Leben in Europa oder in den USA. Warum schreibt er so etwas, ja, fast radikal? Wenn es gelingt, Israel weltweit für das Desaster im Nahen Osten verantwortlich zu machen, das Foto wurde in Stuttgart aufgenommen letzten Sommer, wenn es gelingt, Israel an den Pranger zu stellen und abzulenken von dem, was wirklich geschieht, dann ist schon ein ganz entscheidender Schlacht gewonnen. Unser Thema heute Abend hat mit dem zu tun, was hier anfing. Was geht uns die Krise im Nahen Osten an? Und um diese Frage zu beantworten, behandle ich andere Fragen. Wie entstand der Koran? Und ganz wichtig, wie wird der Koran interpretiert? Und wie stand Mohammed damals, so 600 Jahre vor Christus, nach Christus, zu den Juden damals? Es gab Tausende von Juden in Arabien zu jener Zeit. Es gab Tausende von Christen. Wie stand Mohammed zu den Christen damals? Und warum ist Israel für viele ein Ärgernis? Israel, das Gründungsjahr war 1948. Seit 1948 kamen weltweit 11 Millionen Muslime durch gewalttätige Konfrontationen um. Davon insgesamt nur, ist auch schlimm, 0,3% aufgrund des Konflikts mit Israel. Zum Beispiel, es hat einen Krieg vor Jahren gegeben zwischen Irak und Iran. Mehr als 1 Million Menschen sind umgekommen. Die gehören zu diesen 11 Millionen. Warum wird immer wieder Israel verantwortlich gemacht für alles, wenn eigentlich die meisten Muslime umgekommen sind in Kriege unter sich? Und warum sind die Palästinenser ein Dauerthema? Und was ist von Islamischer Staat, ISIS, zu halten? Und kann es im Nahen Osten überhaupt Frieden geben? Und ich möchte sagen von vornherein, Frieden fängt im Herzen an. Kein Frieden im Herzen, kein Frieden im Lande. Also gehen wir an die Arbeit. Jetzt fängt der Vortrag an. Ich fotografiere hier mit einer jüdischen Kibbutz im Rücken. Und Sie sehen, wie nah Gaza liegt. Das ist der Grenzzaun. Und so, wenn dort eine Rakete abgefeuert wird, oder in der Regel mehrere gleichzeitig, haben die Israelis nur Bruchteile von Sekunden zu reagieren. Aber sie haben ein fantastisches Raketenabwehrsystem, das der Computer berechnen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden der Flugbahn von der Rakete. Könnte es gefährlich sein, dann wird es abgeschossen. Wenn es nicht gefährlich ist, nur auf dem Feld landet, dann schießt man nicht unnötig ganz, ganz teure Raketen ab, um das abzufangen. Wieder ein Kibbutz bei mir im Rücken. Die Israelis haben schon 3 Kriege, Gaza-Kriege, führen müssen. Der Gazastreifen geht viel weiter nach links als auf dem Bild hier. Der erste Gaza-Krieg war 2008-09, der zweite 2012. Und im letzten Sommer, bis Anfang August eigentlich, 2014. Und der nächste ist vorprogrammiert. Nun, die Israelis waren sehr gut vorbereitet für die Gefahren aus der Luft. Die haben Heliumballons, die können oberhalb von Gaza jeder Handygespräch in Gaza abfangen. Die kennen die Telefonnummer, die Handynummer von allen Leuten in Gaza. Und sie haben immer damit gerechnet, die Gefahr kommt aus der Luft, Raketen. Wobei israelische Siedler im Grenzbereich die Armee seit Jahren gesagt haben, Unsere Kinder können danach kaum schlafen, die haben Angst. Wir hören unter unseren Häusern, wie gegraben wird. Israelische Armee, kein Problem. Wir haben alles im Griff. Und was die israelische Armee überhaupt nicht im Griff hatte, unter ihre eigenen Stützpunkte, sind Dutzende von Tunnels gegraben worden. Sie wurden gewarnt, aber sie haben nicht auf die Warnungen geachtet. Dr. Josef Langotsky, das ist nicht irgendeiner, das ist der, der die Gasvorkommen für Israel unter dem Mittelmeer entdeckte. Ein führender Geologe und Verteidigungsexperte in Israel versuchte mehr als 10 Jahre lang, das Verteidigungsministerium Israels davon zu überzeugen, wie wichtig es wäre, Tunnel an den Grenzen zu Gaza und Libanon im Norden zu lokalisieren und zerstören. Und die israelische Armee hat gesagt, no problem. Wir haben alles im Griff. Sie machten denselben Fehler wie in 1973, wo Israel während der Yom Kippur-Krieg, kein Problem, wir sind vorbereitet, es kann nichts passieren, wo Israel fast ausradiert wurde. Oder der Katastrophe während der Libanon-Krieg 2006. Ich bin Jude, aber ich halte nicht zurück, um einfach Israel quasi zu schonen. Und hier nehme ich ein altes Buch von einer der ersten jüdischen Königen, Salomo, Sprüche 16, 18, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Das war in Libanon der Fall, das war im Yom Kippur-Krieg der Fall und das war seit 10 Jahren auch der Fall. Die Tunnels sind nicht über Nacht gegraben worden. Die Siedler haben gesagt, ihr müsst was machen. Es wird unter unseren Häusern begraben. Nein, 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 ist alles, wir haben alles im Griff. Nun, im Sommer 2004 haben wir bodenpenetrierenden Radar bei unserer Ausgrabung in Gat eingesetzt, um die Mauern und Häuser, die Philister Stadt, mehrere Meter unter dem Boden zu lokalisieren, damit wir wussten, wo wir auszugraben hatten. Wir hatten sehr primitive Anlagen. Die israelische Armee hat natürlich Hightech, aber wir haben alles im Griff. Das ist gar kein Problem. Gaza ist ein Streifen, ein ganz enger Streifen am Mittelmeer, reicht bis Ägypten. Da leben 1,8 Millionen Palästinenser. Aber die meisten Palästinenser leben in der sogenannten Westbank. Dort hat Mahmoud Abbas hat seine Hauptstadt jetzt in Ramallah. Im Norden von der Westbank, Nablus. Bibelleser kennen das als Sichem, der Ort, wo Abraham, Jakob hingegangen sind, nachdem sie über den Jordan gekommen sind. Heute ein Terroristennest, ohnegleichen. Hebron, David, 7 Jahre Hauptstadt, in terroristischen Händen. Bethlehem, ebenfalls. Jericho bildet eine Ausnahme. Die Stadtregierung von Jericho hat gesagt, es hat überhaupt keinen Sinn, dass wir gegen die Israelis kämpfen. Im Gegenteil, wir haben nur etwas davon, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten. Susanne und ich haben vor ein paar Jahren oberhalb von Jericho, das ist Jericho hier unten, ein kleines Zimmer gemietet, haben Ferien gemacht. Und unsere Vermieterin, sie hat gesagt, auf unseren Farmen, in unseren kleinen Betrieben, haben wir viele Palästinenser aus Jericho. Wir haben beste freundschaftliche Beziehungen zu ihnen. Es musste nicht Krieg geben. Ist nicht nötig. Jerusalem natürlich liegt mitten in der Westbank. Und so gibt es immer wieder die grauenhafte Attentate in Jerusalem. Und als 5 betende Juden im November abgeschlachtet wurden mit Fleischhacken, hat der Hamas in Gaza Süßigkeiten an der Bevölkerung verteilt, um diesen Sieg gegen die Schweine, gegen den Israelis zu zelebrieren. Von Gaza aus hat im letzten Sommer der Hamas Aschkelon, eine moderne Hafenstadt, früher eine Philisterstadt, beschossen. Ashdod und dann ziemlich ein Schreck für die Israelis. Die Raketen reichten bis Tel Aviv, bis Jerusalem und bis zum Armeehauptquartier in Beersheba, in der Negev. Und jetzt ist man daran, noch bessere Raketen zu bauen. Und das sind nur die, die vom Süden kommen. In Libanon hat der Hisbollah, eine andere Terrororganisation, viel bessere Raketen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Aber warum? Warum dieser unbändige Hass gegen die Juden? Und die Antwort ist schlicht und einfach der Koran. Sura 8, Kapitel 8, Vers 39. Kämpfet wider sie. Sie sind die Völker der Schrift, Juden und Christen, bis keine Verfolgung mehr von Muslimen ist und aller Glaube weltweit auf Allah gerichtet ist. Der Koran will, dass Islam weltweit sich durchsetzt. Mit Gewalt, wenn es sein muss. Sie können selber Wikipedia anschauen, anklicken. Der Koran oder Koran ist die heilige Schrift des Islam, die gemäß dem Glauben der Muslime die wörtliche Offenbarung Gottes, Allah. Allah im Koran ist nicht derselbe Gott wie der Gott der Bibel. Offenbarung Gottes an den Propheten Mohammed enthält, vermittelt durch Verbalinspiration des Engels Gabriel, angeblich. Mohammed war sein Leben lang Analphabet. Er war ein armer Schlucker, er konnte weder lesen noch schreiben. Aber er hat eine reiche Frau geheiratet und sie hat ihn unterstützt und so konnte er sich zurückziehen in eine Höhle in der Nähe von Mekka, hat angefangen zu meditieren. Und er behauptete, dass der Engel Gabriel ihm während mehrerer Jahre erschienen ist, zuerst bei Mekka und später anderswo, und hat ihn Gottes Wille geoffenbart. Der Koran besteht aus 114 Suren, also Kapiteln. Diese bestehen wiederum aus einer unterschiedlichen Anzahl an Versen. Im Gesamten sind es 6214 Versen im Koran. Neben dem Koran gibt es die Hadithen, und die sind genauso wichtig für die meisten Muslime. Hadith bezeichnet im Islam die Überlieferungen über die Aussprüche und Handlungen des Propheten Mohammed während seinem ganzen Leben, sowie die Handlungen Dritter, seine erste Jünger, die er stillschweigend gebilligt hat. Seine Frauen haben zum Beispiel davon berichtet, seine Diener, enge Jünger und so weiter. In dem Gesamten gibt es etwa 7000 Hadithen. Einige von ihnen sind aus dem Mittelalter, 1200 und so weiter. Ja, wo man erinnert sich zurück, Mohammed hat das und das gesagt oder getan. Islamische Gelehrten anerkennen in der Regel nur etwa 4000 von diesen 7000 Überlieferungen. Und das sind die Hadithen. Und die Hadithen sind für Muslime genauso wichtig wie der Koran selber. Ich wurde bei diesem Vortrag sehr geholfen von diesem Buch von Marc Gabriel, ein Ägypter. Er ist in Ägypten in Kairo geboren. Er war ein leidenschaftlicher Muslime. Mit 12 Jahren hat er den Koran schon auswendig gelernt. Über 6000 Versen, wie viele Versen von der Bibel kennen wir. Er war ein Imam, ein Prediger, eine Moschee in Kairo. Das sind alles Dinge, die er selber über sich selber behauptet. Dozent für islamische Geschichte an der Al-Azhar-Universität in Kairo. Das ist die weltführende islamische Universität überhaupt. Er hat aber einen Fehler gemacht. Er hat seine Studenten ermutigt, Fragen zu stellen. Das tut man nicht. Der Dozent doziert. Das wird auswendig gelernt. Aber er wollte Diskussionen ansetteln und er wurde entlassen von der Universität. Es entstand ein Vakuum in seiner Seele. Christus füllte nach einigen Jahren dieses Vakuum und er lebt heute als Christ in den USA. Und als Experte für islamische Geschichte macht er auf manches sehr interessanten Zusammenhänge aufmerksam. Nicht nur er, auch anderen. Bis ab 610 nach Christus, als Mohammed immer noch in Mekka lebte, bekam er Offenbarungen, die aus der Zeit stammen, als Mohammed versuchte, die Juden und Christen in Mekka und Umgebung für seine Lehre zu gewinnen. Und in dieser Zeit gab es überaus freundliche, friedliche Offenbarungen, angeblich von der Engel Gabriel. Es soll kein Zwang sein im Glauben. Gewiss Wahrheit, Islam, ist nunmehr deutlich unterscheidbar vom Irrtum, Christentum und Judentum. Oder in einer modernen Übersetzung, autorisiert von der Al-Azhar-Universität in Kairo, niemand soll zu einem Glauben gezwungen werden. Der Weg der Wahrheit, Islam, ist klar und von dem des Irrtums abgegrenzt. Nun, das sind solche Verse, die in unseren Tagen immer wieder zitiert werden. Kein Zwang in Religion. Es steht im Koran. Man kann es in Sura 2, Vers 256 lesen. Und das sind Dinge, die immer wieder mit Vorliebe zitiert werden von Muslimen und islamfreundlichen Leuten. Aber, und übrigens, nur ganz kurz ein Beispiel. Abraham wird auch im Koran erwähnt. Im Sura 3, 67 heißt es, Abraham war weder Jude noch Christ, vielmehr war er lauteren Glaubens ein Muslim und kein Heide. Haben Sie das gewusst? Auch Jesus wird zitiert. Als Jesus dann ihren Unglauben, den Unglauben von seinen ersten Jüngern wahrnahm, sprach er, wer will mein Helfer sein in aller Sache? Die Jünger antworteten, wir sind Allahs Helfer, wir glauben an Allah. Sowohl Abraham wie auch Jesus Christus, echte Muslime. Da sollten die Christen und die Juden mit solchen Dingen abgeholt werden. Sie ließen sich nicht abholen. Im Gegenteil, Mohammed nach dem Tod von seiner reichen Frau ist geflohen, verließ Mekka und ging nach Norden, nach Medina. Und ab 622 nach Christus gab es ganz neue Offenbarungen. Aus der Zeit, nachdem Mohammed in Medina eine Armee gegründet hat, jetzt war er stark. Und jetzt hört es dann mit der Freundlichkeit auf. Sura 9, 14. Bekämpft sie, Juden und Christen. Allah wird sie strafen durch eure, Muslime, Hand. Sie demütigen und euch verhelfen wieder sie und Heilung bringen der Herzen der gläubigen Muslime. Das tönt es natürlich ganz anders. Dann kehrte Mohammed mit seiner Armee nach Mekka zurück und hat angefangen, Andersgläubigen zu verfolgen. Die Idole wurde in Mekka zerstört, die Christen und Juden wurden abgeschlachtet. Und die Christen und Juden sagten, ja, widerspricht dann Allah sich selbst. Kein Zwang in Religion und jetzt redest du vom Heiligen Krieg. Woraufhin Mohammed wieder eine Offenbarung bekam. Jeden Vers, den wir großgeschrieben, Allah. Jeden Vers, den wir Allah, Nasik unterziehen. Nasik bedeutet aufheben bzw. tilgen oder vergessen lassen, ersetzen wir durch etwas Besseres oder durch Gleichwertiges. Weißt du etwas nicht, dass Allah über alles allmächtig ist? Allah darf seine Meinung ändern. Also dieses Nasik-Prinzip ist bei allen Muslimen, ob es Schiiten oder Sunniten sind, allgemein anerkannt. Die Kinder lernen das in der Schule, wenn sie aufpassen. Es bedeutet, das Neue aus der Zeit, wo Mohammed stark war, ersetzt das Alte aus der Zeit, wo er schwach war. Und es gibt sehr viele Aussagen im Koran, die ersetzt worden sind durch spätere Offenbarungen. Zum Beispiel am Anfang sollte Mohammed keine weitere Frau haben, neben diesen ersten Frau. Nachher hieß es, neue Offenbarung, jetzt darf er vier. Und dann nochmals wurde das aufgehoben, Er dürfte noch mehr haben, weil er besonders ist. Er hat im Ganzen mehr als 11 Frauen und etliche Konkubinen. Ja? Also das ist ein Beispiel von dem Nasik-Prinzip. Nun, alles steht im Koran, sowohl das Alte wie auch das Neuere. Und so können Muslime zitieren, kein Zwang in Religion. Aber was sie nicht uns kommunizieren, ist, dass dieser Vers unter Nasik steht. Es ist aufgehoben worden durch die Verse, die eindeutig zum Heiligen Krieg ausrufen. Nun, beide steht im Koran. Und in die deutschen Übersetzungen kannst du nicht wissen, welche die spätere Offenbarungen sind und welche die früheren sind. In arabischen Übersetzungen des Korans gibt es Fußnoten, und die islamischen Gelehrten, die wissen selber, dass es aus der früheren Zeit und aus der späteren Zeit. Aber zitieren kann man alles, um uns hier im Westen die Wolle über die Augen zu ziehen. Und übrigens, der Koran ist nicht in die Suren und die Verse vom Koran sind nicht in chronologischer Reihenfolge, sie sind thematisch eingeordnet. Zum Beispiel Sura 4, da geht es um Frauen. Alles, was Mohammed an Offenbarung bekommen hat über Frauen, das ist in Sura 4. Und dann gibt es andere Kapitel, wo andere Themen behandelt werden. Und Sura 1, Vers 1 ist nicht die erste Offenbarung. Die sind nicht in chronologischer Reihenfolge. Aber die muslimischen Gelehrten, die wissen, was zum Ersten in der Zeit von Mekka und was zum Späteren gehört aus der Zeit von Medina. Und das hebt das Frühere in der Regel auf. Zum Beispiel König Abdullah, da lebt er noch im Sommer. Letzten Sommer hat er für den Westen Stellung genommen zu der Handlungsweise von Radikal-Islamisten, Hamas, Islamischer Staat, also IS und so weiter. Und er sagte damals für den Westen, es ist beschämend und skandalös, was diese Terroristen im Namen der Religion tun. Sie berichten stolz davon, Menschen, deren Tötung Allah verboten hat, die frühere Offenbarung, getötet und ihre Körper verstümmelt zu haben. Sie haben das Bild des Islam in seiner Reinheit und Menschlichkeit verzerrt. Er lügt und er weiß, dass er lügt. Er redet für den Westen. Aber das ist nicht das, was der Koran lehrt. François Hollande, unmittelbar nach dem Attentat in Paris, sagte, diese Terroristen und Fanatiker haben nichts mit der muslimischen Religion zu tun. Von wegen. Irgendjemand hat ihm gezeigt mit Bart und Kappe. Erinnerte mich an ein Bild vor einigen Jahren von Christian Wolff, der in 2010 gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Und als der Premierminister von Türkei Angela Merkel besuchte, zitierte sie Wolf, Islam gehört zu Deutschland, und dann sagte sie, diese Meinung bin ich auch. Nun, was meint sie damit? Dass es Muslime in Deutschland gibt? Ja, dann könnte man sagen, Christentum gehört zur Türkei, denn es gibt Christen in der Türkei. Oder suggestiert man, der Islam ist ein Teil, ein zunehmender Teil von unserer Kultur, gehört zu uns und so weiter. Das ist eine irreführende Aussage hier. In Kanton Zürich gibt es nicht eine evangelische, sondern eine reformierte Kirche. Und ihr offizielles Organ, der Kirchenbote, hat eine Muslimin, Experte, interviewt. Und sie stellten die Fragen, distanzieren sich aber die gemäßigten Muslime, jetzt in der Schweiz, genug stark von den Fundamentalisten? Und diese Frau sagte ganz cool, ich wüsste nicht, wovon ich mich distanzieren sollte. Was habe ich mit einer Terrorgruppe zu tun, die in Irak grausame Verbrechen verübt? Sie lügt. Und sie weiß, dass sie lügt. Denn sie weiß ganz genau, dass das, was im Nahen Osten jetzt geschieht, im Gehorsam zu Sura 5, 33 ist. Der Lohn derer, die gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führen und Verderben im Land zu erregen trachten, soll sein, dass sie getötet oder gekreuzigt werden oder dass ihnen Hände und Füße wechselweise abgeschlagen werden oder dass sie aus dem Land vertrieben werden. Das gehört zu der späteren Offenbarung. Das ist das, was jetzt gilt. Also wenn König Abdullah sagt, ja, das hat nichts mit dem wahren Islam zu tun, Entschuldigung, er weiß, dass er lügt. Und genau das geschieht in unseren Tagen. Tausendfach in Irak, in Syrien und Nordafrika. Und natürlich Boko Haram in Nigeria und so weiter und so fort. Und es wird zunehmend. Und wenn die Minderheit ihr Haupt erhebt, dann wird bei uns die Hölle los sein. Was bedeutet Krieg führen? Islamische Gelehrten sagen unter anderem, wenn man sich lustig macht über Mohammed oder über Allah, das ist Krieg führen. Deswegen waren diese Karikaturisten in Paris frei wild. Das gehört zum Krieg führen. Eine Dozentin an der Lebanese University in Beirut hat in einem Artikel die Heuchelei der Liberalen geschrieben. Gemäßigte Islamisten, die den Terroristen des islamischen Staats vorwerfen, den Islam zu verraten, teilen oft deren langfristige Ziele. Also sie möchten friedlich das erreichen, was die Terroristen mit Gewalt erreichen wollen. Es reicht nicht, das alte Lied vom wahren Islam anzustimmen. Es gibt bei der Dokumentation einen vierseitigen Artikel von einem deutschen Muslim aus der Türkei, studiert Mathematik unter anderem, sehr belehrt, und er schreibt, dass dieses alte Lied vom wahren Islam und so weiter, das taucht nicht mehr. Denn der Koran, und er zitiert Koran und Hadithen, das ist ein sehr interessanter Artikel von einem Muslim, der zeigt, es steht alles im Koran, was da von den Terroristen verübt wird. Ja? All den Gemäßigten, schrieb diese Dozentin in Beirut, die die Scharia graduell, also schrittweise, step by step, anwenden wollen, müssen wir die Frage stellen, wie diese Scharia dann aussähe. Denn das Endziel ist dasselbe. Ob mit Gewalt oder friedlich. Der Begriff Scharia, wieder Wikipedia, bezeichnet das islamische Recht. Es enthält die Gesamtheit der Gesetze, die in einer islamischen Gesellschaft zu beachten und erfüllen sind. Diese Zitate von Wikipedia, die sind nicht bei der Dokumentation, Sie können selber anklicken. Ja? Die Scharia basiert auf dem Koran und auf den Hadithen, auf der sich ab der Mitte des 7. Jahrhunderts herausbildende Überlieferung von normsetzenden Reden und Handeln Mohammeds, also die Hadithen. Also die Scharia basiert auf Koran und auf die Hadithen. Das Gesetz achtet darauf, dass die religiösen Verpflichtungen des Einzelnen gegenüber Gott erfüllt werden und alle Beziehungen des Einzelnen zu seinen Mitmenschen, Vermögensrecht, Familien- und Erbrecht, Strafrecht unter anderem, stets diesem Gesetz entsprechen. Meine Herren, passen Sie gut auf. Und jene Frauen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und, wenn das nicht nützt, schlagt sie. Sura 4, 34. Meine Herren, Sie können überlegen, ob Sie zum Islam konvertieren wollen, oder? Das ist typisch jüdischer schwarzer Humor, okay? Ich habe es nicht ernst gemeint. Der Mensch hat das islamische Recht, mit seinen Bestimmungen und Widersprüchen kritiklos zu akzeptieren. Wikipedia basiert auf diesem Vers im Koran. Dieser Koran kann nicht erdichtet worden sein, sondern ist von Gott herabgesandt worden. Das Buch, an dem nicht zu zweifeln ist, vom Herrn der Welten. Sura 10, 37. Alle diese Suren sind aufgelistet. Und auch übersetzt. da auf die Dokumentation. Also der Koran ist verbindlich für alle Muslime. Nun, es ist natürlich so, dass die meisten Muslime genauso islamisch sind, wie die meisten Christen christlich sind. Wir feiern Weihnachten und Ostern und somit hat sich's. Da wird Ramadan gefeiert, okay, und somit hat sich's. Die meisten Muslime kennen den Koran gar nicht. Werden selber gar nicht gelesen, die kennen nur ein paar Verse. Die wissen, was ihre Prediger in den Moscheen sagen. Aber wenn es darum geht, an dem Buch ist nicht zu zweifeln. Nochmals eine Frage an diese Frau in der Schweiz, eine Muslimin. Wie ist denn das Konzept des Heiligen Krieges zu verstehen, das im Koran angelegt ist? Jetzt kommt eine ganz typische Antwort. Es umfasst mehrere Aspekte. Der politisch-militärische ist nur einer davon. Daneben war der Dschihad immer auch ein spirituelles Konzept. Man unterschied zwischen dem großen Dschihad als Kampf gegen das eigene Selbst, dem man höhere Bedeutung beimaß, als dem kleineren Dschihad als militärische Anstrengung. Entweder weiß sie nicht Bescheid oder sie lügt. Und Sie werden das immer wieder hören. Spirituelles Konzept, großer Dschihad, kleiner Dschihad, kleine Dschihad, das militärische. Man muss Folgendes sagen. Erstens, nirgends im Koran wird Dschihad als Kampf gegen das eigene Selbst bezeichnet. Dschihad bezieht sich immer im Koran aufs Militärische. Woher kommt dieses Konzept von spirituellen? Ja, es kommt aus einem Hadith. Dschihad als spirituelles Konzept basiert allein auf einem einzigen Hadith aus dem 12. Jahrhundert, also etliche Jahrhunderte nach Mohammed, wird Mohammed zitiert, aber es gibt keine Quellenangabe und deswegen die meisten islamischen Gelehrten akzeptieren diese Hadith aus dem 12. Jahrhundert gar nicht. Und das ist die einzige Berechtigung, die es gibt, um diese Behauptung zu machen, daneben war Dschihad immer auch ein spirituelles Konzept, im Koran nicht. Und man unterschied und so weiter. Das basiert auf ein Hadith, das die meisten muslimischen Gelehrten gar nicht als echt akzeptieren. Dass die echte Muslime sind die Kämpfer vom Islamischen Staat, Hamas, Boko Haram und so weiter. Sie folgen die Aufforderungen ihrer Bibel. Das muss mit aller Deutlichkeit gesagt werden. Bereuen die Andersgläubigen aber und verrichten das Gebet 5-mal am Tag und zahlen die Almosensteuer, etwas mehr als 2% an der Moschee, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist barmherzig und bereit zu vergeben, wenn man konvertiert. Ansonsten, wenn es gut geht, können die Leute fliehen. Hinter dem Terrorismus weltweit steht im Großen und Ganzen Saudi-Arabien. Der größte islamische Land in Arabien, unheimlich reich wegen dem Erdöl. Und sie finanzieren weltweit. Also im Moment, der alte König Abdullah ist gestorben, jetzt gibt es König Salman. Aber der ist ein alter Mann, der wird auch einmal sterben. Der Mann, der wirklich alle Fäden im Hintergrund sieht, ist sein Sohn Mohammed, Prinz Mohammed bin, also Sohn von Salman. Und die Saudis finanzieren weltweit ca. 1000 Prediger in 94 Ländern. Und das sind ganz streng koranorientierte Prediger. Sie fördern weltweit Moscheen in ihrem Sinn, Schulen, Jugendwerke, Studenten, Stipendien und so weiter und zahlreiche Terrorgruppen. Sie wissen, dass es Sunniten und Schiiten gibt. Und es gibt seit mehr als 1000 Jahren im Nahen Osten einen Spruch, steht nicht im Koran: Ich und mein Bruder gegen den Cousin. Und ich und mein Cousin gegen den Fremden. Nun, Sunniten sind unter sich Brüder. Saudi-Arabien, die Golfstaaten, die anderen Staaten um Saudi-Arabien herum, Jordanien, Ägypten, Türkei, das sind Sunniten. Das hauptschiitische Land, Iran, und dann Teile von Irak und Syrien und auch sonst wo, Schiiten. Also ich und mein Bruder, wir Sunniten gegen den Cousin, die sind auch Muslime, aber keine echte, also seit eh und je Kampf zwischen Sunniten und Schiiten. Aber ich und mein Cousin, wir Sunniten und wir Schiiten, gemeinsam gegen den Fremden. Juden in Israel zum Beispiel, aber auch in der Diaspora, weltweit. Und natürlich, wenn die Juden erledigt sind, dann kommen die Christen daran. Es ist nur eine Frage der Zeit. Mohammed starb 632 nach Christus, ohne einen Nachfolger bestimmt zu haben. Und so haben seine ersten Jünger überlegt, wer wird der erste Kalif, wer wird der erste Führer vom Islam nach dem Tod vom Propheten. Und sie waren einig, es sollte Ali sein. Mohammeds Cousin, sein Schwiegersohn, vom Anfang an dabei, tapfer, zuverlässig. Aber Ali hat eine Feindin, Aisha, Mohammeds Lieblingsfrau. Mohammed hat Aisha mit 6 Jahren geheiratet, die Ehe vollzogen mit 9 Jahren. Er hat viele Frauen, aber das war seine Lieblingsfrau. Einmal hat irgendjemand Aisha fälschlicherweise mit Ehebruch beschuldigt. Mohammed war zerstört. Was soll er tun? Er fragte Ali. Ali hat gesagt, es gibt viele Frauen. Lass dich von ihr scheiden, nimm eine andere. Aisha hat das gehört. Sie war im Haus. Und ab diesem Zeitpunkt hasste sie Ali. Und als es ihr klar wurde, Ali sollte der erste Kalif sein, nach dem Tod ihres Mannes, setzte sie alle Hebel in Bewegung, dass ja nicht Ali der erste Kalif wurde. Ihr Vater, Abu Bakr, wurde zum ersten Kalif. Er war alt, er starb. Sein alter Freund Umar wurde zum zweiten Kalif. Umar, alter Mann, starb. Da wurde Uthman zum dritten Kalif. Da haben die Jungen gesagt, also wir wollen doch Ali. Ja? Er sollte doch mindestens der vierte Kalif sein. Aber Aisha war natürlich überhaupt damit nicht einverstanden. Sie zog mit ihrer Armee, sie war eine ziemlich tatkräftige Frau, gegen Ali. Ali hat gesagt, halte dich davon, du wirst verlieren. Es wird unschuldiges Blut fließen. Aber sie war entschlossen, sie kämpfte gegen Ali, verlor. Ali hat sie gehen lassen, das war ein Fehler. Sie hat nicht geruht, bis irgendjemand Ali in ihrem Auftrag umgebracht hat. Woraufhin die junge Alis Sohn Hassan als nächster Kalif installieren wollte. Aisha wollte auf keinen Fall, dass das geschieht, und sie hat einen anderen vorgeschoben. Nun, die Sunniten, das sind die, die durch die Entwicklung, durch Aisha sich durchgesetzt haben, das sind die meisten Muslime überhaupt. Und die Schiiten und Aleviten, ja, es gibt sehr viele Aleviten in Deutschland zum Beispiel als Flüchtlinge, die fliehen aus der Türkei, wo sie verfolgt werden, die sind in der Linie von Ali. Und die machen höchstens 20% aller Muslime weltweit. Und da gibt es seit eh und je Krieg zwischen Sunniten und Schiiten. In dem Buch Israel in Gefahr, der Titel ist fast irreführend, es geht um viel mehr, wird die ganze Geschichte hier sehr gut verständlich dargestellt. Und ich möchte jetzt euch helfen, die Nachrichten besser zu verstehen. Wir haben hier verschiedene Akteure. Grün, das sind Sunniten. Weiß mit etwas Grün, das sind die Schiiten oder wesentliche Teile von den Ländern stehen unter schiitischer Herrschaft. Nun, Hamas ist eine sunnitische Terrororganisation, kämpft gegen Israel, wird also vom Cousin, schiitischen Iran, unterstützt. Aber auch vom Bruderstaat Katar, sunnitisch. Saudi-Arabien am Anfang hat Hamas auch unterstützt, aber weil Iran Hamas unterstützt und Saudi-Arabien ein Problem hat mit Iran, dann sind sie nicht mehr bereit, ohne weiteres Hamas zu unterstützen und haben auch ihr Problem mit dem Bruderstaat Katar, weil sie der Hamas unterstützen. Hamas wird auch von der Türkei unterstützt. Und solange die islamische Bruderschaft in Ägypten am Ruder war, hat Ägypten Hamas unterstützt. Aber unterdessen ist die islamische Bruderschaft in Ägypten von der ägyptischen Armee besiegt worden und abgesetzt worden. Und weil Hamas eine Fortsetzung von der islamischen Bruderschaft in Ägypten ist, hat Ägypten jetzt ein Riesenproblem mit der Hamas und sind eigentlich insgeheim dankbar, dass Israel Hamas im letzten Sommer kräftig auf den Deckel gegeben hat. Hamas wird, dann gibt es im Norden eine schiitische Terrororganisation in Libanon, aber zunehmend in Syrien. Sie bekämpfen Israel vom Norden, werden dementsprechend natürlich auch von der schiitischen Iran unterstützt. Und dann sind seit ein paar Jahren in Syrien Rebellen, sunnitische Rebellen, aufgestanden gegen den Diktator Assad in Syrien. Hamas sympathisiert mit den syrischen Rebellen, weil das auch Sunniten sind, worauf Iran jetzt sich fragt, ob sie wirklich weiterhin Hamas unterstützen möchten. Hisbollah unterstützt jetzt den Diktator Assad in Syrien, weil da sind sehr viele Schiiten und sie kämpfen gegen sunnitische Rebellen. Hamas hat gehofft im letzten Sommer, dass Hisbollah gleichzeitig vom Norden Israel angreifen würde, aber Hisbollah hat ein Problem mit Hamas, weil das Sunniten sind und die sind sowieso so involviert in Syrien, dass sie nicht vom Norden angegriffen haben. Und dann kommt der Islamische Staat seit einigen Jahren, wie aus dem Nichts, eine eindeutig sunnitische Terrororganisation, eine Abspaltung von Al-Qaida. Sie kämpfen gegen Irak, Syrien, gegen die Hisbollah, kämpfen eigentlich gegen allen. Sie sind ursprünglich von Saudi-Arabien finanziert worden, aber unterdessen ist es ihnen klar, der Islamische Staat möchte das Königshaus in Saudi-Arabien stürzen und deswegen haben sie jetzt ein Problem mit dem Islamischen Staat. Türkei hat den Islamischen Staat unterstützt immer noch ein bisschen, aber sie merken allmählich, dass der Islamische Staat eigentlich die Türkei auch einnehmen möchte und so gibt es ein Problem zwischen der Türkei und dem Islamischen Staat. Der Islamische Staat sympathisiert mit Hamas. Iran hat ein Problem mit dem Islamischen Staat und überlegt, ob sie weiterhin Hamas unterstützen möchten, die mit dem Islamischen Staat sympathisieren. Und dann kommen die Kurden. Die wollen ein unabhängiges Kurdistan in Iran, Irak, Syrien und der Türkei ausrufen. Die haben seit eh und je gegen die Türkei gekämpft. Aber jetzt, weil es einen gemeinsamen Feind gibt, der Islamische Staat, kämpfen die Kurden auch gegen den Islamischen Staat. Die Kurden haben auch ein Problem mit der Regierung in Irak, ja, aber eigentlich jeder ist froh, dass die Kurden die einzigen sind, die wirklich auf dem Boden des Islamischen Staates Stirn bieten können. Die Kurden kämpfen auf vielen Fronten gegen den Islamischen Staat. Ich hoffe, dass das Ihnen geholfen hat, dass Sie jetzt die Nachrichten besser verstehen können, oder? Ich habe etwas Zeit genommen, um Ihnen aufzuklären. Ich und mein Cousin, ich und mein Bruder gegen den Cousin, ich und mein Cousin gegen den Fremden. Nun, der Islamische Staat, sie wollen ein weltweites Kalifat eigentlich einführen. Aber sie haben angefangen in Irak, sie sind wie aus dem Nichts gekommen, mit Toyota Pickup-Trucks und leichte Waffen haben sie die irakische Armee in der Flucht geschlagen. Sie haben wesentliche Teile von Syrien eingenommen, die sind in Libanon aktiv, in Kurdistan, Jordanien haben sie als Ziel, Türkei. Sie wollen natürlich Israel einnehmen und Jerusalem als Hauptstadt von ihrem Kalifat machen. Und überall, wo der Islam gegenseitig präsent ist, wollen sie dort Fuß fassen. Und auch in Spanien und in der Balkan, weil das früher auch unter islamischer Kontrolle war. Sie haben vieles vor. Und wie lässt sich das Phänomen ISIS bzw. IS erklären? ISIS, islamische Staat von Irak und Syrien, aber unterdessen haben sie viel mehr vor, deswegen islamischer Staat. Wie lässt sich das Phänomen erklären? Kurt Pelda, einer der wenigen Journalisten, der wirklich von der Front berichtet, und zwar immer wieder seit Jahren, der schrieb im letzten Sommer, schon in Syrien haben die Dschihadisten, also die heiligen Kämpfer von IS, sorgfältig am Bild gearbeitet, das sie von sich präsentieren wollen. Sie stellen sich als effizient und ruchlos dar. Die vor der Videokamera zelebrierte Brutalität schüchtert Gegner ein und schlägt sie in die Flucht, ohne dass die Dschihadisten einen einzigen Schuss abfeuern müssen. Was damit mitgeteilt wird, ist klar. Unterwirft euch dem Kalifat, dann lassen wir euch leben. Sonst endet ihr mit einem Knickschuss oder kopflos. Übrigens, die Farbe von dem Hemd, den ich heute Abend trage, ist eine bewusste Entscheidung. Ich solidarisiere damit mit allen Enthaupteten, die Orange tragen müsste. Der islamische Staat verdient schätzungsweise 1 Million Dollar pro Tag. Das ist die weltweit reichste Terrororganisation. Zweitreichste Hamas. Wo bekommen sie ihr Geld? Schutzgelder, Erpressung, Plünderung von Christen und Schiiten, die sie vertreiben oder töten. Verkauf von Sklaven, Sklavinnen und Bräuten. Sura 4, 24. Ihr sollt nicht verheiratete Frauen heiraten, ausgenommen die Frauen, die in eurem Besitz sind, die aus gerechter Kriegsbeute stammen und deren Ehebande dadurch nichtig wurden. Also die Krieger von, oder wenn du willst, du kannst für 100 Dollar eine christliche Frau in Syrien bekommen. Auch Muslime dürfen Christen sonst nicht heiraten, aber wenn sie Kriegsbeute sind, schon, weil ihre Ehe wird ungültig dadurch erklärt. Tausenden von christlichen Mädchen und Frauen werden auf diese Art und Weise verkauft. Sie plündern Museen, Ausgrabungsstellen und was fix ist, zerstören sie. Was sie nicht verkaufen können, wird zerstört. Viele Bilder, die wir im Bibellexikon kennen, die Dinge sind unterdessen gestohlen oder zerstört worden. Und Verkauf von Erdöl, das wurde alles über die Türkei mit Bewilligung von der Türkei abgewickelt. Kämpft wieder diejenigen aus dem Volk der Schrift. Das sind wir, wenn wir Christen sind zum Beispiel. Die nicht an Allah glauben und an den jüngsten Tag die Auferstehung der Muslime glauben, bis sie Tribut freiwillig und folgsam entrichten. Islamischer Staat erhebt von Wohlhabenden 715 Dollar pro Jahr, so Christen und anderen, ja, damit sie nicht umgebracht werden. 375 für Gewöhnliche und für Armen 178. Aber es wird mit einer Zeremonie genommen. Sie werden am Nacken geschlagen, um zu zeigen, wenn ihr nicht bezahlt hättet, hätten wir euch geköpft. Es wäre legitim gewesen. Sie dürfen keine christlichen Symbole tragen, niemals mit einer Bibel unterwegs sein, keine Waffen und so weiter. Wir werden ständig gedemütigt und als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und wenn sie nicht bereit sind zu bezahlen, Hinrichtung. Islamischer Staat ist unterdessen in Gaza auch präsent. Sie fingen in Irak an, Syrien, aber unterdessen in Ägypten, und zwar in der Sinai. In der Sinai gibt es viele Beduinenstämme und so weiter, die kämpfen gegen die Zentralregierung in Kairo, und da ist Islamischer Staat jetzt präsent und alliiert sich mit diesen Beduinenstämmen in der Sinai. Die sind in Libyen, seitdem Gaddafi abgesetzt worden ist. Sie zwingen Christen in Afrika zu konvertieren. Sie verteilen Süßigkeiten unter den Kindern. Aber wenn irgendjemand Widerstand leistet, wird er umgebracht. Sie haben einen Hafen am Mittelmeer. Also das ist sehr gefährlich, denn bis jetzt hat Islamischer Staat keine Präsenz am Mittelmeer sein. Aber jetzt haben sie einen Hafen unter ihrer Kontrolle am Mittelmeer. Sie haben die Kontrolle über den internationalen Flughafen in Tripoli, der Hauptstadt von Libyen. Und die Dschihadisten, die von Europa kommen, die kommen jetzt nach Tunesien. Dann werden sie über die Grenze geschmuggelt nach Libyen. Und dann werden sie geflogen, 2 oder 3 Mal in der Woche nach der Türkei, und von der Türkei gehen sie dann nach Syrien und Irak. Und die zurückkommen, sie gehen auf den Rückweg. Und übrigens, Ende Februar hat man gesagt, im Moment sind etwa 20.000 neue Dschihadisten von Europa und von Amerika unterwegs Richtung Türkei, Syrien und Irak. Nun aber zurück zu Hamas, und dann machen wir unsere Pause. Die zweite Hälfte ist keine Hälfte mehr, es ist nur ein kurzer Teil. Hamas zelebriert ihre Niederlage in Gaza als Sieg. Diesen Artikel gehört auch zur Dokumentation. Frank Meyer ist nicht mein Lieblingskorrespondent. Ich habe mir biblisch Spucke weg, als ich gelesen habe, was er geschrieben hat. Er ist sozialistisch, ja. Und er schrieb, ja, dieser Krieg bringt keine Lösung. Er macht nur ein weiteres Mal auf schreckliche Weise deutlich, dass Krieg nicht zu Lösungen führen kann. Doch soll Israel deshalb ohne Gegenwehr tausende Raketen auf seine Städte und Dörfer niederregnen lassen, abgefeuert aus einem Territorium namens Gaza von einer dort regierenden Terrororganisation namens Hamas? Ja? Soll Israel deshalb geschehen lassen, dass die Hamas aus dem Gazastreifen Dutzende Tunnel gräbt, um Attentäter mit Sprengstoffgürteln einzuschleusen? Ja? Dieser Tunnel, den wir hier sehen, wurde gegraben bis unter dem Esszimmer eines Hauses in einem israelischen Kibbutz. Das Ende von einem anderen Tunnel mit Sprengstoff bestückt befand sich unter einem jüdischen Kindergarten. Und es war geplant, am Tag X aus Dutzenden von Tunnels gleichzeitig Israel anzugreifen. Dann kam aber der Krieg dazwischen, und dann hat man gemerkt, dass es diese Tunnels gab. Ja. Was von den Medien nicht mitgeliefert wird, sind die Bilder der wirklichen Täter, die Führer der Hamas, die ihre Raketenstellungen, ihre Kommandobunker, überhaupt ihre gesamte militärische Infrastruktur mit perverser Absicht mitten in den eng besiedelten Wohnquartieren errichtet haben. Ismail Haniya, das ehemalige Premierminister von Gaza und einer der führenden Hamas-Leuten heute. Er besitzt 2500 Quadratmeter Land in Gaza im Wert von $4 Millionen. Er besitzt mehrere Häuser, die er wohlweislich im Namen seiner Söhne registrieren ließ. Er verdient jährlich mehrere Millionen Dollar durch Tunnelschmuggel von Ägypten. Ja. Währenddem die Löhne der Staatsangestellten ausstehen sind, und da sollte der Westen in die Lücke springen und diese Löhne bezahlen. Raketenstellungen in Schulen, Schützennester in Krankenhäusern, Werferbatterien auf Märkten. Wenn die israelische Armee die gefährdeten Menschen aufruft, ein Kampfgebiet zu verlassen, die haben alle Handynummer, die rufen sie an vorher, rufen die Hamas-Kommandanten sie zum Bleiben auf oder zwingen sie dazu. Nun, der Hauptführer von der Hamas lebt gar nicht in Gaza. Er lebt im Luxus in Katar. Er heißt Khaled Mashal. Der hat vor einigen Jahren $12 Millionen von der Hamas bekommen. Er sollte das über Syrien und der Türkei an der Hamas einschmuggeln lassen. Das Geld ist verschwunden. Er weiß nicht, wo es ist. Aber er und seine Frau bauen in Katar ein 7-Hektar-Zentrum mit 4 Hochhäusern, also Wolkenkratzers, 250 Luxuswohnungen, ein Privatclub und Touristenattraktionen. Und meine Informationsquelle hier ist die Immobilienfirma in Doha, das ist die Hauptstadt von Katar, die den ganzen Deal eingefädelt hat. Dieser Mann ist steinreich. Hamas benutzt auch Moscheen als Waffenlager, Kontrollzentralen, Verstecke für Scharfschützen, als Tarnung für Tunneleingänge und als Abschussstellen für Raketen. Wie kann Israel seine Ziele sicher sein? Ich möchte kurz berichten über etwas, das ich selber erlebt habe. Seit etlichen Jahren bin ich Fotograf hier in Gat, Gat der Philister, und ich wollte einmal vor einigen Jahren eine Vollmondaufnahme machen von dieser Kreidefelsen. Es war Juli 2007. Ich ging um 3 Uhr am Morgen mutterseelenallein aus mit Stativ und Kamera und so weiter und habe gerade angefangen zu fotografieren und plötzlich merke ich im Gebüsch um mich herum dunkle Gestalten. Ich schaue näher hin, es waren Palästinenser. Ich war in Israel, aber ich war umringt von Palästinensern. Was macht man? Man fotografiert weiter, was soll man sonst machen? Ich wundere mich, dass die Fotos überhaupt nicht verwackelt sind, ja? Und während ich am Fotografieren war, fuhr plötzlich ein Geländewagen der israelischen Armee vor. Und die Palästinenser sind nicht geflohen, die gingen auf den Soldaten zu. Ich ging ziemlich verwundert nach Hause und habe meinen guten Freund Uri, wo wir ein Zimmer haben, erzählt. Und er hat gesagt, das ist ja ganz klar. Sagt, das sind Palästinenser aus Hebron oder aus Gaza. Das sind arme Schlucker, die können keine sonstige Einkommen haben. Oder die hassen Abbas oder die Hamas-Leute. Und sie beliefern die israelische Armee mit Informationen. Und es sind die lokalen Beduinen, mit denen wir ausgraben, zusammenarbeiten, denn wir ausgraben auf, wir graben aus auf ihrem Land. Die lokalen Beduinen vermitteln zwischen der israelischen Armee und diesen Informanten. Zum Beispiel im letzten Sommer wurde das Haus von Mohammed al-Daif, das ist der Führer von der Hamas-Armee, wurde bombardiert. Es gibt ein einziges Bild von diesem Mann, er ist immer entkommen. Aber da hatten sie Informationen, sie haben sein Haus gebombt, er kam wieder davon. Aber schauen Sie, wie chirurgisch gebombt wurde, die Häuser ringsherum stehen. Man wusste, der Mann war hier. Sie haben zuerst eine leichte Bombe abgeworfen, damit Passanten in der Nähe fliehen könnten. Und dann haben sie die Hauptbombe gelassen, aber unterdessen war dieser Mann geflohen, weil er vorgewarnt wurde durch die leichte Bombe. Daraufhin haben der Hamas gezeigt, mit uns ist nicht zu spaßen. Sie fuhren vor, nach dem Freitagsgebet, vor einer Moschee, haben wahllos 5 Männer aus der Menge gezogen, Säcke über den Kopf gestolpert und sie ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Einfach zu zeigen, mit uns ist nicht zu spaßen. Und nachher werden die Leichen von solchen angeblichen oder echten Informanten durch die Straßen gezogen als Anschauungsunterricht. Und dann kommen ihre Familien daran. Irgendwie, ich glaube, jetzt ist genug. Jetzt machen wir eine Pause. Und zwar 10 Minuten lang. Wir werden heute Abend etwa 9:40 fertig sein. Der nächste Teil geht ziemlich schnell. Darf ich darum bitten, dass man mich in der Pause nicht anspricht? Ich brauche auch Pause, muss ein bisschen auftanken. Nach dem Vortrag stehe ich zur Verfügung.